Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ich darf vielleicht ganz kurz ein paar Dinge zu mir sagen, dass Sie ungefähr wissen, wer hier vorne steht. Also mein Name ist Matthias Hennemann. Ich bin verheiratet mit Gabi und wir haben eine Tochter, die Ann-Sophie, die ist jetzt neulich 7 geworden. Und ich soll ganz herzliche Grüße bestellen von den beiden, haben sie mir ausdrücklich aufgetragen. Ja, die wird sich freuen, besonders meine Tochter wird sich sehr freuen. Die freut sich über alle Grüße, die sie dann zurückbekommt. Ja, ich komme gebürtig aus Dillenburg. Das liegt so ungefähr 100 Kilometer nördlich von Frankfurt. Und habe dann meine Ausbildung gemacht zum Finanzbeamten in Gießen. Ja, man hat mit dem Beruf des Finanzbeamten immer eine etwas stärkere Wirkung, als wenn man sagt, man ist Astronaut. Weil man... Die Leute können irgendwas damit verbinden, ich weiß auch nicht. Ich habe dann Berlin meinen Zivi gemacht, dann war ich ein Jahr noch für das Finanzamt in Frankfurt tätig und bin dann an die FTA in Gießen gegangen. Damals hieß sie noch Freie Theologische Akademie, mittlerweile ist sie Hochschule, aber ich freue mich, dass die Qualität wirklich weiterhin gut ist. Ich freue mich über alles, was ich da mitbekommen habe, die FTH in Gießen. Und habe danach eine Stelle angetreten in der EG, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Ich hatte sie mal über ein Praktikum kennengelernt und habe dann 9 Jahre als Pastor gearbeitet in Hüttenberg. Das liegt südlich von Wetzlar, also auch in der Nähe von Gießen. Und da war ich für 5 Gemeinden zuständig. Das war eine interessante Aufgabe. Also mit einem Kollegen zusammen haben wir da Gemeinden zwischen 15 und 150 Gottesdienstbesuchern da betreut. Das ist sehr hilfreich gewesen für die Tätigkeit, die ich jetzt habe. Ich bin jetzt Inspektor. Also direkter Ansprechpartner für diese Gemeinde ist weiterhin Andreas Klotz, aber für etwa 2/3 unserer Gemeinden bin ich der direkte Kontaktmann zur EG und auch für die Hauptamtlichen, die wir ja auch haben. Und das ist ein großer Reichtum, den ich da kennenlernen darf. Also etwa 45 bis 50 Gemeinden im Jahr, bei denen ich da mal reinschauen darf, wo ich auch Hilfe anbieten kann. Vielleicht auch sicherlich einiges auch mitnehmen kann, mitbringen darf. Und das ist so zwischen Trier und Bielefeld. Das ist eine etwas größere Ecke, aber ich bin ja nicht überall da. Und heute in Bonn. Zu einem wichtigen Thema, wie ich finde, nämlich geistliches Wachstum, geistlich wachsen. Was ist das, geistlich wachsen? Das wird ja immer wieder als wichtiges Thema angesehen, also Gemeindewachstum, aber dann auch geistliches Wachstum, wo es darum geht, wie kann ich denn geistlich wachsen? Und ich denke, dass viele Leute denken, geistlich wachsen, da geht es eigentlich darum, einfach in der Bibel sich besser auszukennen, die Bibel besser zu kennen, die Bibel so gut kennenzulernen, dass man da fast alles weiß. Aber ehrlich gesagt wird Gott am Ende unseres Lebens kein Quiz mit uns veranstalten, sondern es wird ihm um Wichtigeres gehen. Natürlich gehört die Kenntnis des Wortes Gottes ganz wesentlich dazu. Es wird uns helfen beim geistlichen Wachstum. Aber beim geistlichen Wachstum geht es nicht zuerst darum, Wissen anzuhäufen. Und da irgendwie dann der schlaue Mensch zu sein, der hier genau weiß, wie die 5. Zornesschale war und so. Das kann man auch, hat auch seinen Platz, aber das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das, was geistliches Wachstum eigentlich ist. Dann denken manche, geistliches Wachstum, das hat eben stärker mit weniger mit Wissen als mehr mit Tun zu tun. Geistliches Wachstum, Liebe, die tätig ist, das hat damit zu tun, dass ich eben versuche, Gott möglichst gut zu dienen. Mitarbeit. Ich wachse, indem ich mich fortbilde in meiner Mitarbeit, Schulungen mache und einfach auch tätig bin. Da Menschen helfe, in der Gemeinde mithelfe. Und sicherlich ist Dienst auch ein wichtiger Bereich des Wachstums. Und Menschen, die geistlich nicht wachsen, den würde ich als erstes auch empfehlen, Gott zu dienen. Sie werden wichtige Erfahrungen machen. Sie werden Gott nochmal ganz anders kennenlernen. Und wenn manche Leute sich so müde fühlen, dass sie keinen Dienst tun können, dann sollen sie den Dienst tun, den sie tun können. Und sie werden dadurch weniger müde sein. Es wird ihnen nicht nur Kraft nehmen, sondern auch Kraft geben. Das ist echt was Wichtiges. Aber geistliches Wachstum selbst ist das nicht. Dann könnte man denken, geistliches Wachstum, das ist so ganz tief innen drin. Das kommt ja von innen nach außen. Also einfach sich hingeben. Jesus nicht nur intellektuell besser kennenlernen, sondern mit dem Herzen. In die Stille gehen. Sich zurückziehen. Kontemplation. Das ist doch bestimmt geistliches Wachstum. Da wächst der innere Mensch. Und auch wieder das Gleiche. Natürlich ist das wichtig, klar. Und das gehört auch zu einem gesunden Christsein dazu. Immer nur tätig zu sein und immer nur zu rödeln. Aber was ist das Eigentliche, was Gott in mir wachsen lassen will? Er will nicht lauter Mönche aus uns machen oder Nonnen, sondern er möchte, dass wir unser Leben, unser normales Leben, jeder an seinem Platz, zu seiner Ehre leben. Das Entscheidende, was bei uns wachsen soll, hat etwas damit zu tun, wie wir eigentlich werden sollen. Wie hat Gott uns geschaffen? Am Anfang hat er gesagt, dass er ein Ebenbild schaffen will. Er hatte ja alle möglichen netten Dinge auf der Erde, großartigen Dinge auf der Erde geschaffen, aber eines fehlte ihm noch. Oder eines fehlte zum sehr gut der Schöpfung, nämlich ein Ebenbild. Eines, das uns gleich ist, sagt Gott. Dazu hat er uns Menschen geschaffen. Wir sollen ihn widerspiegeln. Wir sollen als Persönlichkeit so werden, dass wir ihn widerspiegeln. Das ist so ein bisschen schwierig, weil ich meine, Gott ist unsichtbar, war er damals auch schon. Wie soll ich denn widerspiegeln? Wie soll ich denn den auch mit vielen Eigenschaften, die er hat, die wir niemals haben werden, wie soll ich ihn denn da widerspiegeln? Ich denke, man kann das an unseren Kindern sehen. Wer Kinder hat oder wer Kind ist, der wird das merken, wie wir etwas von dem widerspiegeln, was unsere Eltern sind, oder unsere Kinder etwas widerspiegeln von dem, wie wir sind. Das ist weniger nur die Optik. Ich bin da sehr froh, dass meine Tochter eher nach meiner Frau kommt. Aber es geht auch um den Charakter, um die Charaktereigenschaften, um die Persönlichkeit. Und da muss ich sagen, da finde ich uns beide sehr stark wieder. Die Art und Weise, wie unsere Tochter ist, zeigt doch viel von dem, wie wir sind. Nicht nur, wie wir handeln, sondern wie wir sind. Von ganz tief innen raus. Ich bin da ja also an manchen Stellen etwas beschämt über das, was da zum Vorschein kommt, weil ich das bei mir auch nicht mag. Aber auch das ist eben bei uns Menschen so. Wir geben natürlich viele negative Eigenschaften auch weiter. Aber es ist doch auch viel Gutes. Und bei Gott ist es so, dass er absolut gut ist. Und wir sollen ihn so vollkommen widerspiegeln, eigentlich. Das Problem ist bloß, und das ist das Problem geistlichen Wachstums, wir spiegeln ihn nicht. Wir spiegeln ihn vielleicht eher so. Jetzt muss ich es nochmal anmachen, das hatte ich jetzt vergessen. Einen Augenblick, bitte. So. Weiß nicht, ob man das da hinten erkennen kann. Das ist sicherlich ein Spiegelbild von mir. Aber in so einem Freizeitpark, die unteren Extremitäten sind nicht ganz maßstabsgerecht. Das ist eher so ein bisschen witzig, so ein Zerrspiegel. Also das ist natürlich, bin ich das, klar, erkennbar und trotzdem nicht ganz ich. Wir geben unseren Schöpfer durch die Sünde, durch die Abkehr von ihm, durch die Abwendung auch von ihm, geben ihn nicht wieder, wie er ist. Sondern wir geben ein Zerrbild von ihm ab. Das ist ein witziges Zerrbild. Das, was wir von Gott abgeben, ist kein witziges, sondern ein entstelltes Zerrbild. Wir sind entstellt. Die Eigenschaften, die in unserem Leben zum Vorschein kommen, haben nichts, ganz oft überhaupt nichts mit unserem Schöpfer zu tun, nichts mit Gott zu tun. Gottes Art geben wir gar nicht wieder. Das führt dazu, dass unser Charakter teilweise völlig im Gegensatz zu Gott ist. Und wir merken das. Tief innen drin merken wir das, was wir verloren haben. Wir haben ein großes Loch in unserem Herzen. Und wir versuchen, das auszugleichen, was wir da verloren haben. Wir haben eigentlich Gott aus unserem Herzen verloren. Der Mensch ist da nicht besonders einfallsreich, obwohl ihm ja nachgesagt wird nach der Bibel, er sei einfallsreich im Bösen. Aber eigentlich von den Kategorien her ist es eigentlich immer das Gleiche. Es ist immer dasselbe. Wir versuchen, das auszugleichen, was wir verloren haben. Und zwar mit drei Bereichen: Liebe, Macht und Geld. Ein Dozent von mir hat mal gesagt, Gold, Girls and Glory. Na, Liebe, Macht und Geld, das sind die Dinge, die wir versuchen, in unser Herz reinzuwerfen und reinzustopfen, damit da wieder was ist. Und wir geben gerade an diesen Stellen ein unglaubliches Zerrbild ab. Das heißt, die Liebe, das, was eigentlich eine Haupteigenschaft Gottes ist, wir verzerren das. Unsere Beziehungen sind so kaputt. Unsere Sexualität als eigentlich die innigste und intimste Art, Beziehung auch zu leben und zu zeigen, ist so zerstört an manchen Stellen. Liebe, Macht, unser Verlangen, unsere Sucht, Macht auszuüben, Dinge zu bestimmen, Dinge zu kontrollieren, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir versuchen, Kontrolle über etwas zu kriegen, was eigentlich dem Schöpfer gehört. Und wir machen mit unserer Macht vieles kaputt. Oder auch Geld. Geld, wir versuchen, unsere Sicherheit in Geld, in Besitztümern, in dem, was wir erreichen. Wir versuchen, Statussymbole zu kriegen, weil wir selbst uns so schwach fühlen. Weil wir nicht mehr die Ehre haben, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hatte. Natürlich wird das anders, wenn man Christ wird. Aber nicht ganz anders. Das ist ein guter Anfang. Das ist übrigens der wichtigste Anfang, den man machen kann, dass man Christ wird. Dass der Heilige Geist in mein Leben hineinkommt. Dass ich mich Jesus Christus zuwende, der das perfekte Ebenbild Gottes ist. Und dass Gott in mir dann das schafft, was er eigentlich in mir schaffen will. Was ursprünglich seine Idee der Schöpfung war. Aber wie macht er das? Er versucht, uns in einer guten Weise zu prägen. Jetzt könnte man das unterschiedlich machen. Ich habe hier mal so zwei Sachen mitgebracht, wie wir versuchen, Dinge zu prägen. Also einmal hier so ein Prägestock. Da wird eine Münze geprägt. Die bekommt dann mit großem Druck in einem Moment mit so einem Hammerschlag bekommt die einen Wert aufgedrückt. Oder hier die Banknote. Das ist ja so, dieses Papier der Banknote, das ist Papier. Es ist zwar ein bisschen besonderes Papier, das kann man waschen, aber ansonsten ist das Papier. Das ist nichts wert, das sind Pfennige, also Cent. Aber wenn man dann natürlich die durch die Druckmaschine durchjagt, dann haben die einen hohen Wert. Die sind geprägt und haben dadurch einen besonderen Wert. Und das ist vielleicht ein gutes Bild für das, was uns gut prägt. Das verleiht uns Wert. Wenn Gott uns prägt, dann bekommen wir erst den Wert, den wir eigentlich haben. Das Problem bei dem Bild ist, so funktioniert es nicht. Das geht nämlich schnell. Und bei uns nicht. Geistliches Wachstum ist etwas Langsames. Man kann sehr wenigen Pflanzen beim Wachsen zugucken, ohne sich zu Tode zu langweilen. Weil man sieht ja gar nichts. Man denkt, das gibt's doch gar nicht. Mach doch mal hin. Also ich habe jetzt noch nicht mal so Kresse gesät, das geht recht schnell. Aber ansonsten, so wie die Bäumchen hier draußen, im Frühjahr, selbst da, wenn man sich daneben stellen würde, würde man nichts sehen. Da passiert gar nichts. So langsam geht das. Und doch merken wir die Veränderung. Wenn wir das über eine längere Zeit beobachten, merken wir eine sehr starke Veränderung. So möchte Gott das machen. Er will uns nicht unter Druck setzen. Die wenigsten Veränderungen unter Druck sind positiv. Es gibt Leute, die durch starke Drucksituationen geprägt worden sind. Ja, aber meistens negativ. Das hat sich bei ihnen eingeprägt. Verfolgt sie ihr Leben lang. Aber wie will Gott Dinge bei uns nachhaltig und langsam verändern? Wohin will er da? Dazu möchte ich Galater 5, die Verse 22 bis 25 mal vorlesen. Da wird etwas deutlich von dem, was Gott wachsen lassen will. Galater 5, die Verse 22 bis 25, wenn man sich das Kapitel vorher anschaut, dann merkt man da die ganzen Fehlprägungen. Da merkt man Gold, Girls and Glory, wonach wir uns ausstrecken und wo die ganze Maßlosigkeit unseres Lebens unser ganzes Leben zerstört. Da kann sich jeder was raussuchen, was bei ihm das Leben zerstört. Das ist immer unterschiedlich, aber es ist alles schädlich. Aber das Gute, das Gott bringen will, das kommt jetzt zum Ausdruck. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich möchte mit Ihnen nur zwei Fragen heute Morgen beantworten oder dem nachgehen. Und zwar erstens, welche Eigenschaften will Gott in uns wachsen lassen? Und zweitens, wie geht das? Wie können diese Dinge bei mir wachsen? Erste Frage, welche Eigenschaften sollen da wachsen? Wenn man sich das jetzt hier anschaut mit diesen Eigenschaften, Liebe, Freude, Friede, Eierkuchen, denkt man, ach, das ist so, seid nett zueinander, das will Gott in uns wachsen lassen. Das, die Christen, das sind die Netten. Das stimmt aber nicht, da muss man genau hinschauen. Was sind das für Eigenschaften? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung sind Eigenschaften Gottes. Es sind Gottes Eigenschaften. Ist ja nicht verwunderlich, wenn er die in uns wachsen lassen will. Er will ja die Ebenbildlichkeit wiederherstellen. Er will, dass wir ihn widerspiegeln. Und deswegen lässt er seine eigenen Eigenschaften in uns wachsen. Natürlich hat Gott noch mehr Eigenschaften. Es gibt auch noch ein paar Eigenschaften, die wir da wachsen lassen können, darüber hinaus. Aber mit den neuen hier sind wir unser Leben lang beschäftigt. Das wäre ein sehr guter Anfang. Das fängt nicht umsonst mit der Liebe an. Bei den anderen bin ich mir von der Reihenfolge nicht so ganz sicher, aber bei der ersten Eigenschaft bin ich mir sicher, die hat Paulus hier bewusst hingesetzt. Liebe ist die wichtigste und erste Eigenschaft. Sie verkörpert Gott. Wenn ich Gott mit einem Wort beschreiben soll, dann ist es Liebe. Wohlverstanden Liebe. Aber es ist Liebe. Und durch die Liebe werden die ganzen anderen Eigenschaften dann auch erst definiert. Auch Freude und Frieden sind Grundeigenschaften Gottes, Haupteigenschaften. Wenn ich möchte, dass Jesus in mir sichtbar wird, dass Gott in mir sichtbar wird, dann muss ich diese Eigenschaften in meiner Persönlichkeit wachsen lassen. Und dann passiert das, was hier steht, Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wenn ich so lebe, wenn diese Dinge in mir hervorscheinen, dann kann man Jesus in mir erkennen. Mehr und mehr. Durchschimmern sehen. Vielleicht im Laufe der Zeit sogar durchleuchten sehen. Jetzt kann man denken, naja, ist ja ganz interessant. Es gibt ja da so Listen auch in der Bibel, was man alles tun soll. Ne? Also hier so Gabenlisten. Und da sagt der Paulus doch, sind denn alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter? Nein, sind sie nicht. Also jeder von uns hat andere Eigenschaften, unterschiedliche Eigenschaften. Wir haben unterschiedliche Begabungen. Und Gott hat ja die Gemeinde dazu geschaffen, damit wir uns gegenseitig mit diesen ganzen Gaben dienen und ergänzen. Jetzt habe ich ja auch so eine Liste und denke, ja, also mit der Freude, das ist schon so mein Ding. Mit der Geduld eher nicht. Freundlichkeit kann ich auch nicht so gut. Gütig, naja, treu bin ich. Treu bin ich. Also wir sind jetzt als Gemeinde so zusammengestellt. Der eine ist treu, der andere ist geduldig. Und da gibt es Leute, die freundlich sind. Und wir ergänzen uns gegenseitig und so. Und das ist aber Quatsch. Das ist Unsinn. Weil das ist hier keine Gabenliste, sondern hier geht es um die Eigenschaften Gottes, die in mir durchscheinen sollen. An jeder Stelle, wo ich hier ein Problem habe, widerspiegle ich Jesus nicht. Da habe ich ein Problem. Deswegen, ich kann mir jetzt nicht hier aussuchen, welche Eigenschaft ich bei mir sehe und kultiviere. Und die anderen Sachen, die lasse ich einfach weg. Sondern hier heißt es, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Hier steht nicht die Früchte. Es ist kein Obstkorb, wo ich sage, also Kiwis mag ich, Äpfel eher nicht, sondern es ist eine unteilbare Frucht. Alles in allem ergibt ein vollständiges Bild Gottes. Eine unteilbare Frucht. Und ich möchte Jesus widerspiegeln und ich muss an der Stelle arbeiten, an der Stelle Gas geben, wo ich ihn nicht widerspiegle. Wir neigen ja eher dazu, unsere Stärken noch stärker zu betonen und unsere Schwächen irgendwann dann mal aufzugeben, zu sagen, ich bin halt so. Aber ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist die Minimumtonne. Wenn man aus Gießen kommt, kennt man die. Weil der Justus Liebig hat das nämlich herausgefunden, das große Prinzip. Er hat auch Wachstum fördern wollen. Hat er den Kunstdünger so im Wesentlichen erforscht oder erfunden. Und Justus Liebig hat also herausgefunden, dass er bestimmte Nährstoffe diesen Pflanzen zuführen muss, damit die besser wachsen. Und er hat gemerkt, irgendwann hört das auf. Die wachsen nicht stärker, obwohl er ihnen noch mehr Nährstoffe zuführt. Und hat sich gewundert und hat dann gemerkt, das sind verschiedene Nährstoffe, die er zuführen muss. Und der Nährstoff, den er am wenigsten zuführt, der begrenzt das Wachstum. Mal so ganz grob. Ich bin ja kein Landwirt, aber jetzt mal so habe ich es im Wesentlichen verstanden und so funktioniert es wohl auch. Das heißt, ich kann von einem Nährstoff kann ich einen Haufen auf dieses Ding draufwerfen und es wird nicht mehr wachsen, wenn ich etwas anderes nicht habe. Und er sagt, das ist so wie bei einer Minimumtonne. Also, wenn ich hier so verschiedene Dauben habe, dann fließt hier das Wasser raus. Ich kann die anderen Dauben so lang machen, wie ich will. Die kann ich 2 Meter lang machen. Es wird kein Tropfen mehr reinpassen. Ich muss die Daube länger machen. Und so ist es auch im übertragenen Sinne mit unseren Eigenschaften, die eben Gott widersprechen. Ich muss nicht sagen, oder ich kann nicht sagen, ich bin so ein geduldiger Mensch. Ich muss noch viel, viel geduldiger werden. Und dann werde ich Jesus widerspiegeln und noch stärker widerspiegeln. Aber das Thema Freude, das ist, das kriege ich nicht hin, da gebe ich auf. Wenn man die Eigenschaften sich genauer anschaut in der Bibel, wird man übrigens merken, dass es eh nicht geht, weil jemand, der nicht freudig und froh geduldig ist, der ist eigentlich nicht geduldig, sondern ich weiß nicht, was der ist. Einfach nur zu träge, wahrscheinlich sich zu verändern. Also, ich möchte an der Stelle arbeiten, die Jesus mir zeigt. Und da muss ich bei mir schauen, was, welche Eigenschaft widerspiegle ich nicht? Wo habe ich Mühe? Wo habe ich Schwierigkeiten? Das war die erste Frage. Es sind Eigenschaften Gottes, die ich bei mir wachsen lassen möchte. Zweite Frage, wie kann das passieren? Und das Erste, was die Bibel uns dazu sagt, ist, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Das ist nicht dieser Vers, da komme ich gleich zu. Vielleicht gehe ich nochmal kurz zurück, damit man das sehen kann. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Das, was hier wächst, wächst nicht, weil ich es mache, sondern weil der Geist Gottes macht. Der Geist Gottes macht es. Er lässt es in uns wachsen. Das heißt, jeder Mensch, der den Heiligen Geist in sich hat, hat ein Wachstumspotenzial. Die Frage ist natürlich, ob ich es wachsen lasse. Klar, ich kann dem im Wege stehen. Aber ich kann es nicht machen. Genauso wie eine Pflanze in sich wächst, wenn ich ihr Nährstoffe und alles zuführe, dann wird sie wachsen. Ich kann das Wachsen selbst nicht machen. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Dinge zusammenmischen und sagen, wachst mal, das geht nicht. Genauso wenig, wie ich als Landwirt hingehen kann und kann einfach den Dingern ziehen, dann wachst doch mal schneller. Die wachsen genauso schnell, wie die eben wachsen. Und ich kann ihnen aber helfen dabei. Das heißt, jeder von uns hat ein Wachstumspotenzial, wenn er den Heiligen Geist in sich hat. Und das passiert in dem Moment, wenn ich mein Leben Jesus Christus schenke. Wenn ich ihm die Herrschaft über mein Leben übergebe, dann kommt der Heilige Geist in mein Leben. Das Zweite, was ich hier aber merke, wie geht es? Also nicht aus mir heraus, aber es geht wachstümlich. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Buch der Weltliteratur Asterix und die Trabantenstadt kennt. Ein oder andere mag es vielleicht kennen. Da geht es darum, dass die Asterix und Obelix, die haben da so kleine Eicheln, mit denen sie Bäume pflanzen wollen. Und die haben so einen Zaubertrank, in die werfen die Eicheln und dann werfen die auf den Boden in so ein Loch und geht's pop und dann steht der komplette Baum da. So hätten wir das gerne. Dass geistlich bei uns das so schnell funktioniert. Es geht nicht. Das ist aber okay. Das hat Gott so sich ausgedacht, so gewollt. Das ist absolut akzeptabel. Gott erwartet das nicht von uns, dass wir so wachsen. Er erwartet von uns, dass wir wachsen. Das ist etwas, was durch die ganze Bibel durchzieht. Überall merkt man, dass Veränderungen prozesshaft, langsam, aber stetig vor sich gehen. Also hier vorne gibt es ja so einige Sachen, die nicht mehr wachsen oder nur noch kurz. Von denen erwarte ich nichts Großes, aber von einer normalen Pflanze erwarte ich, dass sie langsam, aber sicher wächst. Und das soll uns motivieren als Christen. Das soll uns motivieren, dass wir sagen, auch wenn ich da in meinem Leben wenig sehe, auch vielleicht in den letzten Monaten oder Jahren wenig sehe, aber wenn ich da nichts sehe, dann muss ich mir schon Gedanken machen und sagen, hey, was hindert mich denn am Wachstum? Wie funktioniert das jetzt aber? Wir gehen weiter. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ich muss für das Wachstum einer Pflanze die Bedingungen schaffen. Wir haben so einen Garten um unser Häuschen herum angelegt und das ist größtenteils die Aufgabe meiner Frau, dass sie sagt, ich gehe ins Unkraut. Und dann verschwindet die erstmal 1-2 Stunden. Und es ist ja faszinierend, was da alles von sich aus wächst. Ohne Dünger. Faszinierend. Und das zieht sie raus. Und das macht meine Frau deshalb, weil erstens sie da großes Interesse daran hat, dass das Kraut wächst und das Unkraut nicht. Und das Unkraut nimmt natürlich viel Nährstoffe, Wasser, vielleicht auch Licht dem Pflanzen. Deswegen muss ich es rausreißen. Aber das macht meine Frau deshalb und ich nicht oder nicht so stark, weil ich habe keine Ahnung, was ich da rausreißen muss. Ich würde da alle möglichen grünen Pflänzchen rausziehen, die meine Frau wahrscheinlich da bewusst hingesetzt hat. Und ich würde andere Dinge stehen lassen, wo ich sage, das sieht doch ganz hübsch aus. Mal sehen, was kommt. Das gehört da aber nicht hin. Das heißt, ich muss mir überlegen, ich möchte in meinem Leben die falschen Leidenschaften und Begierden rausreißen. Wohlgemerkt, die falschen Leidenschaften. Es gibt Leute, die aus ihrem Leben jede Leidenschaft herausreißen, nur weil sie Christ werden. Das ist ein Fehler. Also ich habe ja, wenn ich Jesus Christus anschaue, das ist ein außerordentlich leidenschaftlicher Mensch. Mit großer Leidenschaft. Gott ist leidenschaftlich. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Der brennt. Und deswegen darf ich das auch. Eifersüchtig in der richtigen Weise. Ne? Also die Leidenschaft muss ich nicht aus meinem Leben entfernen, aber die falschen Leidenschaften, die Dinge, die mir schaden, die Dinge, die schlecht sind. Und da muss ich wissen, was reiße ich raus? Zum Beispiel Eifersucht. Also die falsche Eifersucht, die muss ich rausreißen. Es gibt ja diesen Spruch, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Das hat in meinem Leben nichts zu suchen. Auf einen anderen Menschen eifersüchtig zu sein, neidisch zu sein, das hat bei mir nichts zu suchen, sondern zu sehen, was Gott mir in meinem Leben schenkt und dem anderen Dinge zu gönnen. Eifersucht ist ichsüchtig. Es gibt natürlich Leute, die erleben das in ihrem Leben, da kommt so eine Eigenschaft an und sagt, weißt du was? Ich bin gar keine falsche Leidenschaft. Ich bin Teil deiner markanten Persönlichkeit. Wir sind seit 20 Generationen Polterer. Das ist schon immer so gewesen. Die Leute würden uns auf der Straße nicht mehr erkennen. Wir sind so. Ganz natürlich. Das gehört zu dir dazu. Und dabei ist es die Freundlichkeit, die da nicht wiedergespiegelt wird. Wenn Leute immer unfreundlich sind, immer so hart sind, das ist doch nicht liebevoll. Das muss raus, auch wenn es seit 20 Generationen drin ist. Oder da sagt eben das andere Gefühl, ich bin die wunderbare Frucht der Geduld. Dabei ist es die Trägheit, die unter falscher Flagge fährt. Trägheit, Faulheit. Manche Leute, da denkt man, das ist so ein geduldiger Mensch, der ist einfach zu faul, um sich aufzuregen. Der ist zu furchtsam, um gegen Dinge vorzugehen. Der hat einfach Angst und keine Lust. Aber das ist keine Geduld. Und Gott sagt, diese Sachen müssen raus. Was muss mit denen passieren? Du hast sie gekreuzigt. Du hast sie gekreuzigt. Das heißt, die Leidenschaften gehören ans Kreuz. Jesus Christus ist am Kreuz für uns gestorben. Er ist für das gestorben, was in meinem Leben an Sünde da ist. Und ich darf alle diese Dinge einmal ans Kreuz bringen und immer ans Kreuz bringen. Ich darf sie zu Jesus bringen und ihn bitten, Herr, du weißt, was in meinem Leben falsch läuft. Du kennst diese Trägheit in mir. Ich bitte dich, hilf mir. Ich will anders werden. Ich will verändert werden. Ich möchte sie bekennen. Ich will da nichts beschönigen. Ich will auch nicht irgendwie auf eine lange Tradition oder sonst irgendwas hinweisen. Ich möchte um Vergebung bitten. Das ist also das eine, was ich damit tun soll. Für das Wachstum muss ich das Unkraut entfernen. Aber wenn ich damit dabei stehen bleibe, und das ist etwas, was leider viele Christen, die ich kenne, sehr stark im Fokus haben. Die schmeißen bei sich selbst das ganze Unkraut raus, aber die sind nur im Unkraut. Da wächst auch nichts. Sondern die kümmern sich nur um ihre oder anderer Leute Sünden. Und da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, ne? Mit was beschäftige ich mich? Ich das mal, kurzes Experiment. Denken Sie mal eine Minute lang nicht an rosa Elefanten. Nicht an rosa Elefanten denken. Immer wieder auf keinen Fall an rosa Elefanten. Ansonsten können Sie denken, an was Sie wollen, aber an rosa Elefanten nicht. Und das ist der Effekt, den jeder von uns macht. Plötzlich hüpfen ein Haufen rosa Elefanten durch den Kopf. Ich weiß nicht, wann in den letzten 14 Tagen jemand an rosa Elefanten gedacht hat. Aber dadurch, dass ich mich darauf konzentriere, was ich nicht will, passiert es. Wenn ich mich mit der Sünde beschäftige, als zentralem Element meines Lebens, dann wird die Sünde in mir überhand nehmen. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was wachsen soll, was gut werden soll. Mit dem möchte ich mich beschäftigen. Christ zu sein heißt nicht, Sünden zu vermeiden, sondern Gutes zu tun. Das soll bei mir gut werden. Und deswegen, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Der Geist Gottes soll uns bestimmen, soll uns wachsen lassen. Der Heilige Geist will etwas wachsen lassen und der will unseren Fokus auf das lenken, was gut ist, was bei uns wachsen soll. Und dann können wir Gott bei diesem Wachstum, da können wir auch drei Dinge machen. Erstens beten, wir können ihn darum bitten, dass er wachsen lässt, weil das können wir nicht tun. Und dann können wir aber auch selbst etwas machen, sozusagen düngen und gießen. Vielleicht im übertragenen Sinne, wir können uns von guten Dingen prägen lassen und gute Dinge ausleben, ausprobieren. Also ich möchte mich guten Einflüssen aussetzen. Gute Dinge sollen in mein Leben hineinkommen. Ich möchte mich, und da komme ich zum Bibellesen, von der Bibel prägen lassen. Die soll in meinen Gedanken einfach wichtig sein. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mir ein Vorbild sind. Ich möchte mir an Menschen ein Vorbild nehmen, wo ich das konkret sehen kann. Also wenn ich so ein ungeduldiger Mensch bin, dann muss ich nicht ungeduldige Menschen um mich herum sammeln, sondern mal Geduldige. Ich muss mich mit guten Einflüssen auseinandersetzen und ich muss dann und ich kann dann die Dinge einfach ausprobieren, auch wenn die noch nicht fertig sind. Gott erwartet ja nichts Fertiges in meinem Leben. Das kommt im Himmel. Da werden wir perfekt sein. Er weiß, dass wir unfertig sind, aber die unfertigen Sachen, die sollen schon eingesetzt werden. Und ich werde da lernen und werde wachsen Ganz langsam, aber sicher. Und dazu wünsche ich Gottes Segen für jeden von uns, dass wir uns darauf konzentrieren, dass Gott in uns eine Persönlichkeit schafft, die ihn wirklich widerspiegelt, wo man Jesus durchschimmern und vielleicht sogar durchleuchten sieht, wo man ihn erkennen kann, wo Menschen von uns in einer guten Weise angezogen werden. Und sie merken, das ist dieser Jesus Christus, der da bei dem etwas anders macht oder bei der. Und wir haben alle Hoffnung, dass Gott in unser Leben dieses Potenzial, die Möglichkeit hineingelegt hat. Und dann können wir Gott dafür danken, dass er das schon getan hat und ihn bitten, dass er noch mehr tut. Ich fange schon mal an und bete. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Hoffnung mit unserem Leben hast. Dass du alles Unkraut bis zum letzten Pflänzchen in unserem Leben siehst, das da nicht hingehört. Und dass du trotzdem gnädig und barmherzig bist und liebevoll. Dass du uns von ganzem Herzen liebst und uns verändern willst. Vielen Dank dafür, dass du das schon angefangen hast, dieses gute Werk. Und dass wir wissen, dass du es vollenden wirst. Wir sind darauf gespannt. Wir bitten dich darum, dass du uns dabei hilfst. Und wir danken dir für deinen Segen. Amen. Amen.